Unser Immunsystem ist eine gute Sache. Eigentlich. Es schützt uns vor Eindringlingen wie Viren oder auch schädlichen Bakterien, die uns krank machen. In manchen Fällen, da schützt uns das Immunsystem aber nicht. Es läuft sozusagen Amok und greift unsere gesunden Zellen im Körper an. Diese sogenannten Autoimmunerkrankungen zu heilen, das ist gar nicht so einfach. Forscherinnen und Forscher aber sind nun einer neuen Methode auf der Spur, die Betroffenen helfen könnte, die CAR-T-Zelltherapie. Was sich dahinter verbirgt, das besprechen wir heute in diesem Podcast.
Diese Zellen, wenn man sie im Labor hergestellt hat, und zwar unter Verwendung der T-Zellen des Patienten, der Patientin, vermehrt man, gibt sie zurück ins Blut, dort schwimmen sie herum. Und wenn jetzt so eine schlechte B-Zelle mit ihrem draußen stehenden Antikörper an diesen Köder bindet, dann weiß die T-Zelle, oh ja, jetzt muss ich zuschlagen und die Zelle, die da direkt vor mir ist, die muss ich zerstören.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Und wie gewohnt an meiner Seite und auf dem neuesten medizinischen Stand ist Dr. Rolf Hoemke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hoemke.
Ja, hallo. Grüße Sie.
Ja, Herr Hoemke, bei Autoimmunerkrankungen, da greift das Immunsystem den eigenen Körper an. Warum macht es das überhaupt?
Das ist mit die schwierigste Frage, denn eigentlich haben wir einen sehr ausgeklügelten Prozess, bei dem Zellen des Immunsystems alle darauf durchgecheckt werden, ob sie eventuell körpereigenes Gewebe angreifen könnten. Und wenn das der Fall ist, werden sie ausgemustert. Es dürften also eigentlich nur die übrig bleiben, die nichts Gesundes angreifen, sondern nur Fremdes. Und fremd heißt eben entweder Erreger oder Zellen, die sich verfremdet haben, sprich die krebsartig verändert sind, sodass sie eben Merkmale oder Proteine haben, die eben nicht mehr normal sind. So, und wenn das alles richtig läuft, dann ist unser Immunsystem in der Hinsicht sauber und ordentlich. Aber man sieht leider, dass es nicht immer perfekt funktioniert.
Ja, und das ist dann genau das Problem, was diese Menschen ereilt, ne? Also dass eben wirklich der eigene Körper unter Attacke gerät. Wie viele Menschen leiden dann an solchen Autoimmunerkrankungen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die durchaus sowas wie 1,5% oder so der Bevölkerung betreffen. Es gibt andere, die wirklich super selten sind, zum Glück. Die sind auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn man sich beispielsweise mal Myasthenia gravis anguckt, das ist eine Krankheit, bei der die Muskeln nur sehr schlecht auf die Nervensignale ansprechen. Das kann bis dahin gehen, dass die Leute nicht mehr aus eigener Kraft atmen könnten. Und das ist natürlich lebensgefährlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Myasthenia gravis, das gilt auch als die Krankheit der schwachen Muskeln. Können Sie noch genauer beschreiben, was da genau im Körper passiert?
Ja, man merkt es sozusagen an den Muskeln, aber eigentlich sind die Muskeln selber gar nicht schuld daran. Was da passiert ist, dass Menschen, die zunächst viele Jahre völlig normal gelebt haben, auch Muskelkraft hatten, die ganz normal war, auf einmal eine leichte Ermüdbarkeit der Muskeln haben. Es geht oft damit los, dass es Schwierigkeiten bei den Augen gibt. Also beispielsweise, dass sie die Augenlider nicht mehr ganz aufkriegen. Und es kann sich auf den ganzen Körper ausdehnen und kann dann zum Beispiel heißen, dass jemand, bevor er Abendessen kann, erstmal 2 Stunden sich ausruhen muss, um diese eigentlich einfachen Tätigkeiten des Abendessens zu bewältigen und dann wieder ganz erschöpft zusammenzusinken. Oder eben, das wäre jetzt der Extremfall, eben, dass es wirklich auch die Atemmuskulatur betrifft. Es ist also unterschiedlich, wie stark es ist. Es kann auch früher im Leben oder später im Leben auftreten. Es kann in seltenen Fällen sogar auch wieder von alleine verschwinden. Aber meistens tut es das nicht von allein.
Also es fängt wirklich klein an, ne? Wenn man sich überlegt, Augenbewegung, da denkt man jetzt ja nicht unbedingt an eine Autoimmunerkrankung. Was aber wirklich passiert im Körper, ist, dass Autoantikörper die Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel verhindern.
Ja, genau.
Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Wir haben alle mal in der Schule gelernt, so von Nerv zu Nerv, da gibt es Synapsen, das sind eben Stellen, wo zwei Nervenzellen ganz dicht zusammenkommen, sozusagen, es ist ein winziger Spalt dazwischen. Die eine Nervenzelle schüttet eine Substanz aus, die heißt dann Neurotransmitter, die kommt an der Oberfläche der nächsten Zelle an und das gibt das Signal weiter. Die Oberfläche der zweiten Zelle hat dafür Rezeptoren, um eben diesen Substanzen, die da ausgeschüttet wurden, zu empfangen. So, und das Gleiche gibt es aber auch zwischen Nervenzelle und Muskelzelle. Auch da eben schüttet dann die Nervenzelle einen Stoff aus, der durch diesen winzigen Spalt rüber diffundiert zur Oberfläche der Muskelzelle. Dort gibt es Rezeptoren, die merken, aha, ich kriege hier ein Signal vom Nerv, der Muskel soll sich kontrahieren und das macht er dann. So, und das Fiese bei dieser Krankheit ist, dass eben einige Zellen des Immunsystems Antikörper herstellen, die sich auf diese Rezeptoren draufsetzen. Und allein schon dadurch, dass die da drauf sitzen, kommen diese Neurotransmitter nicht mehr richtig an diese Rezeptoren ran.
Das ist also wie so eine Barriere, die da entsteht.
Das ist wie eine Barriere, genau. Und die kommen eben nur noch da und dort mal ein bisschen ran. Dementsprechend ist der Muskel eben auch nicht bereit, schnell stark zu kontrahieren, weil er fast kein Signal mehr bekommt.
Eine weitere Erkrankung, die wir uns jetzt noch mal etwas genauer vornehmen können, ist Pemphigus vulgaris. Das ist eine besonders schlimme Erkrankung, wie ich jetzt fand, als ich mich da eingelesen habe. Was passiert da?
Da passiert es, dass die Hautzellen den Kontakt zueinander verlieren. Also in der obersten Hautschicht sind die Zellen natürlich nach unten verankert, damit sie nicht wegschwimmen. So, sind aber auch untereinander verankert, verheftet sozusagen, durch ein Protein, das eben da Zelle an Zelle heftet. Und da auch wieder nach vielen Jahren, wo Menschen völlig in der Hinsicht gesund gelebt haben, fängt es plötzlich an, dass Antikörper gebildet werden, die nun genau diese Verheftungsproteine angreifen. Und dadurch, dass sie angreifen, gehen die kaputt, gehen ab. Und die Zellen in der oberen Hautschicht lösen sich voneinander ab. Die werden völlig lose. Das heißt, in dem Moment, wenn man einmal da ein bisschen kratzt auf der Haut, reißt man die Haut auseinander. Die Haut reißt auch mehr oder weniger von alleine auseinander und dann bilden sich Blasen an der Oberfläche. Das sieht also aus wie ein schlimmer Sonnenbrand. Verschorft dann natürlich, das ist auch schlimm. Das kann auch in der Mundschleimhaut so sein. Dann hat man eben entsprechende Blasen im Mund. Wirklich eine ganz fiese Sache. Und auch da, es kommt gefühltermaßen quasi aus dem Nichts, dass es irgendwann losgeht.
Also kann man sich vorstellen, dass das wirklich ja eine schlimme Erkrankung ist, die auch den Alltag ja wirklich einschränkt. Ne? Kommt man irgendwo ran mit der Haut, reißt sie plötzlich ein. Jetzt ist es so, wir sprechen ja heute über die KAT-Zellen, die KAT-Zelltherapie, aber es gibt für die Betroffenen auch bislang schon Therapiemöglichkeiten. Wie sehen die aus?
Bei diesen Krankheiten sind das Problem immer Antikörper. Deswegen sind alle bisherigen Therapien darauf gerichtet, entweder die Bildung von solchen Antikörpern zu verhindern oder dafür zu sorgen, dass sich an diese Antikörper nicht noch weitere Teile des Immunsystems anschließen, die daraufhin noch weitere Reaktionen machen. Antikörper können ja zum einen eben einfach dadurch, dass sie da sind und stören, eine Krankheit auslösen. Sie können aber eben auch bestimmte Zellen besetzen und dann kommen wieder andere Teile des Immunsystems und sagen, oh, da stehen Antikörper, da muss offensichtlich was zu bekämpfen sein und kämpfen mit. Gibt so ein paar Moleküle, die heißen zusammen das Komplement und so. Das sind alles Teile des Immunsystems, die eben da weitermachen, wo schon Antikörper stehen, sage ich mal. Die kann man versuchen zu unterdrücken. Das ist eine Möglichkeit, wie man gegen solche Krankheiten vorgehen kann. Oder man verhindert eben, dass Antikörper gebildet werden, indem man die Zellen, die sie machen, die heißen B-Zellen, haben auch noch ein paar andere Namen, aber wir nennen sie jetzt alle mal B-Zellen, dass die sich vermehren können. Wenn die sich nicht so vermehren können, können sie auch nicht so viel Antikörper machen. Oder im Extremfall kann man auch Therapien einsetzen, die mehr oder weniger alle antikörperbildenden Zellen abräumen, zerstören. Nachteil ist natürlich, es sind ja die meisten Antikörper gute Antikörper, die einen vor Infektionen schützen können. Wenn die alle wegfallen, dann ist man natürlich ziemlich schutzlos gegen alle möglichen Erreger.
Und das ist genau das Problem der bisherigen Therapien, ne? Dass die Antikörper zwar den eigenen Körper nicht mehr angreifen, aber eben auch nicht die Eindringlinge, ne? Also genau. Viren, Bakterien, dafür sind die ja da, wie Sie ja auch sagen. Mhm. So, und das ist genau das Problem. Diese bisherigen Therapieformen regeln alles runter. So. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Da sollten wir jetzt uns mal das auch vornehmen und über die KATZ-Therapie sprechen. Die macht nämlich einiges anders. Was genau macht die anders? Was könnte die Hoffnung sein dabei?
Diese Therapie wurde entwickelt sozusagen mit einem sehr genauen Blick auf diese B-Zellen. So, die B-Zellen sind sehr viele, aber jede B-Zelle kann nur eine einzige Sorte Antikörper herstellen. Man hat das genauer untersucht und kann sagen, es gibt ungefähr 1 Milliarde bis 10 Milliarden unterschiedliche B-Zellen im Körper, unterschiedlich darin, welche Antikörper sie bilden können. Jeder genau einen, die können sich dann vermehren, dann gibt es auch mehr von der gleichen Sorte Zellen, aber insgesamt 1 bis 10 Milliarden unterschiedliche. So, das ist natürlich gigantisch, aber natürlich sind diese alle Zellen nicht ständig am Antikörper produzieren, sondern die warten sozusagen auf den Moment, wo ihre Arbeit gebraucht wird. So, und um diesen rechten Moment zu erkennen, hat jede B-Zelle auf ihrer Oberfläche ein paar von den Antikörpern stehen, die sie auch selber machen kann. Aber die sind dann fest montiert sozusagen, stehen außen, während die Antikörper, die sie nachher herstellen könnten, die würden sie abgeben ins Blut, die würden frei dann zirkulieren im Blut. Die stehen nicht fest an der Zelle dran. Und es funktioniert jetzt so, wenn eine B-Zelle mit diesen an der Oberfläche festmontierten Antikörpern auf etwas trifft, was sich daran bindet, dann weiß die Zelle, aha, ich werde wohl gebraucht, da ist was Fremdes und meine Antikörper könnten das bekämpfen. Mit diesem Wissen ausgerüstet, hat man sich jetzt was überlegt. Es gibt nämlich noch einen ganz anderen Typ Immunzellen, von dem hatten wir es auch schon ein paar Mal in diesem und jenen Folge dieses Podcasts, nämlich die T-Zellen, insbesondere die zellzerstörenden T-Zellen, zytotoxische T-Zellen. Diese Zellen sind imstande, jetzt nicht Erreger zu bekämpfen direkt, sondern Zellen im Körper zu zerstören, die auf irgendeine Weise aus dem Ruder laufen, zum Beispiel Krebszellen. Die Idee ist nun, wie kriegen wir diese T-Zellen dazu, B-Zellen zu zerstören, aber nicht alle, sondern nur genau die falschen.
Das ist die Preisfrage, ne?
Das ist die Preisfrage.
Und da gibt es aber ein tolles Bild, das haben Sie mir nämlich auch mal im Vorgespräch schon verraten.
Genau. Als ich mich vorbereitet habe, kam mir irgendwann dieser Anglerfisch in den Sinn. Die Anglerfische sind ja in der Tiefsee, der ist dunkel.
Sehen so ein bisschen gespenstisch aus, ne Marti?
Ganz schöne Horrorfratzen, die sie haben. Sie haben aber vor allem auf dem Rücken montiert so eine Verlängerung. Und vorne an der Verlängerung, vor den Augen und dem Maul dieses Fisches, hängt so ein Köder. Und was jetzt passiert ist, wenn ein anderer Fisch kommt und in diesen Köder beißt, dann weiß der Anglerfisch, aha, direkt vor mir ist was, was ich schnappen und fressen könnte. Und genau das macht er dann. So einen Köder wie der Anglerfisch, den brauchen wir also auch für T-Zellen. Die haben keinen natürlichen Köder sozusagen selber, um irgendwie B-Zellen anzugreifen. Aber man kann im Labor einen Köder konstruieren, der besteht dann genau aus einem Stück von dem, auf was dieser Antikörper gehen würde, und dann aber verbunden mit einer Verlängerung in diese T-Zelle hinein, damit die T-Zelle auch merkt, wenn irgendwas an diesen Köder dran gebissen hat sozusagen. Also so eine T-Zelle, die man gentechnisch im Labor verändert hat, dass sie diese Ergänzung hat, die nennt man KAT-Zelle. Gibt auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Doppel-A-KT-Zelle nennen, ist aber das Gleiche. Diese Zellen, wenn man sie im Labor hergestellt hat, und zwar unter Verwendung der T-Zellen des Patienten, der Patientin, vermehrt man, gibt sie zurück ins Blut, dort schwimmen sie herum. Und wenn jetzt so eine schlechte B-Zelle mit ihrem draußen stehenden Antikörper an diesen Köder bindet, dann weiß die T-Zelle, oh ja, jetzt muss ich zuschlagen und die Zelle, die da direkt vor mir ist, die muss ich zerstören. Das ist die listige Idee dabei. Und dann zerstört sie eben solche B-Zellen, die auf den Köder gehen und lässt alle anderen B-Zellen, die nicht auf den Köder gehen, in Ruhe. Und als Köder nimmt man natürlich jetzt bei Pemphigus vulgaris ein Stück von diesem Protein, das Hautzellen zusammenhält. Bei Myasthenia gravis nimmt man ein Stück von so einem Rezeptor in der Muskelzellmembran, der eben einen Neurotransmitter von einem Nerven aufnehmen könnte.
Und so hat dann eben Medizin doch was mit Angeln zu tun am Ende.
Sie hat auch in anderer Hinsicht manchmal was damit zu tun. Man braucht öfter mal Geduld. Aber die Idee mit dem Köder, die ist hier schön abgeguckt.
Jetzt haben Sie das gerade in der Theorie gut erklärt. Sie haben auch gesagt, ne, das wird im Labor hergestellt, also dass man den Köder sozusagen montiert. Wie kann ich mir das in der klinischen Praxis vorstellen? Wie könnte das funktionieren?
Ganz praktisch ist das so, dass so ein Patient oder eine Patientin erstmal eine Blutspende abgeben muss. Also erstmal muss man natürlich auch genau wissen, dass sie die Krankheit haben und man muss auch wissen, was genau für Antikörper sind schuld. Also nicht alle, die Myasthenia gravis haben, haben exakt die gleichen problematischen Antikörper, aber das guckt man dann eben genau nach, sagt, ah, das ist der und der Subtyp und so weiter. So, gut, dann Blutspende. Blutspende kommt ins Labor und dann werden aus dieser Blutprobe T-Zellen herausgewaschen. Und dann hat man ein Gen konstruiert, eben schon im Genlabor, das man in diese T-Zellen hineinbefördert. Und die sorgen dafür, dass diese Zelle jetzt zusätzlich genau eben diese Köderstruktur bilden kann. Und wenn das Gen sozusagen anspringt da, dann produziert sie die und trägt lauter solche Angeln mit Köder auf ihrer Oberfläche. So, das sind dann noch insgesamt zu wenig, die muss man also dann nochmal ordentlich vermehren. Und wenn man den Eindruck hat, wir haben jetzt genügend beisammen, dann bekommt der Patient, die Patientin eine Infusion mit genau diesen genetisch ergänzten T-Zellen. Und diese T-Zellen müssen dann eben über Tage und Wochen wirken. Das heißt eben im Blut zirkulieren und immer wenn sie auf eine entsprechende B-Zelle treffen, die problematische Antikörper macht, die zerstören.
Das klingt jetzt alles schon so, als könnte man das übermorgen einsetzen. Ganz so weit ist es denn aber noch nicht. Es gibt präklinische, auch klinische Studien. Wie weit ist man da?
Also man hat es in der Tat natürlich erstmal in Laborversuchen ausgetestet. Dann hat man es mit Tieren getestet und für zwei Krankheiten wurden dann jetzt mal erste Erprobungen mit einer kleinen Zahl von Patientinnen und Patienten gemacht. Phase 1 macht man ja sonst immer mit Gesunden, das kann man hier aber gar nicht machen bei solchen Zellen. Also hat man es gleich mit Patientinnen und Patienten gemacht und hat da dann natürlich viele Sachen erstmal erproben müssen. Wie viele Zellen muss man eigentlich geben? So, wie lange bleiben die dann eigentlich im Blut? Man möchte natürlich, dass sie möglichst lange bleiben und solche Dinge. Und man möchte natürlich sehen, ob sie ihre Arbeit tun. Ob sie also wirklich gezielt dafür sorgen, dass die problematische Antikörperproduktion runtergeht, ohne dass die andere Antikörperproduktion runtergeht. Und man hat es eben sowohl bei Pemphigus vulgaris als auch bei Myasthenia gravis erprobt und hat dabei festgestellt, ja, man darf nicht zu niedrig dosieren. Wenn man will, dass also wirklich auch nach etlichen Wochen immer noch solche Zellen da sind, da hat man aber jetzt eine ganz gute Vorstellung, wie man dosieren muss. Allerdings hat man die Erfahrung machen müssen, dass es Patienten gab, denen man in der Tat mit dieser Therapie offensichtlich helfen konnte. Die Antikörperproduktion ging runter, Krankheitszeichen gingen runter, aber andere nicht. Das heißt, irgendwas an dem, wie man es bisher gemacht hat, funktioniert noch nicht zuverlässig und man muss noch was verändern. Man weiß im Moment noch nicht genau was. Man muss aber auf alle Fälle noch Verbesserungen einbauen, bis daraus mal eine zuverlässige und serienreife Therapie werden kann. Aber das Konzept ist so gut, sage ich mal, und vor allen Dingen eben so gezielt, dass es einfach wert ist, das wirklich sehr intensiv zu bearbeiten. Denn bei allen Therapien, die man eben bisher hat, hat man einfach viel mehr Streueffekt. Man dämpft eben Teile des Immunsystems, die man um Gottes Willen nur sehr ungern dämpfen möchte. Insofern ist das schwierig. Es gibt ja eine andere Therapie, bei der man die B-Zellen mehr oder weniger komplett vernichten kann. Und dann muss man warten, bis eine neue Generation wieder nachgewachsen ist. Das kann sehr erfolgreich sein. Allerdings hat man da eben eine Zwischenzeit, wo sie einen ganz miesen Immunschutz haben. Insofern ist das eine ziemlich dramatische Art, das zu behandeln. Da wären eben diese KAT-Zellen eine von vornherein viel gezieltere Art, damit umzugehen, ohne dass man die Leute zwischendurch eben ihres Immunschutzes weitgehend beraubt.
Hieße das auch, also wenn man jetzt noch ein bisschen weiter gräbt in der Forschung und noch ein bisschen schaut, ne, wie passt man diese Therapie an, dass sie dann auch wirklich hilfreich ist, könnte das sowas wie die neue Standardtherapie bei Autoimmunerkrankungen werden?
Also für bestimmte Krankheiten könnte das tatsächlich wirklich ein Standard werden, ganz klar. Nicht bei allen Autoimmunkrankheiten sind allerdings die Antikörper das einzige Problem. Es gibt auch Autoimmunkrankheiten, bei denen eben wiederum T-Zellen fehlfunktionieren und so weiter. Also man kann nicht sagen, damit haben wir dann alle Autoimmunkrankheiten therapeutisch im Griff. Aber bei einigen wäre es auf alle Fälle so. Und bei einigen weiteren könnte es, sage ich mal, auf alle Fälle einen guten Beitrag leisten. Es gibt noch was weiteres, wo es auch sehr nützlich sein könnte, nämlich wenn man sich Hämophilie anschaut. Hämophilie ist ja eine Krankheit, bei der Menschen ein Gerinnungsfaktor fehlt. Und weil der fehlt, ist entweder Faktor 8 oder Faktor 9, wie die dann halt heißen, also bestimmte Blutproteine, die an der Blutgerinnung beteiligt sind. Und weil die fehlen, muss man sie von außen zugeben, damit die Blutgerinnung normal abläuft. Das ist sehr schön, aber bei einigen Patienten passiert es, dass sie gegen diese von außen immer wieder zugeführten Gerinnungsproteine Antikörper entwickeln. Das ist eigentlich, ja, sag ich mal, aus Sicht des Körpers eine völlig natürliche Reaktion, keine Fehlfunktion. Aber es stört die Therapie natürlich massiv. Denn wenn die Antikörper dann ständig die Gerinnungsfaktoren abfangen, dann funktioniert die Gerinnung wieder nicht richtig. Also wäre auch das ein Feld, wo man dann natürlich gerne so eine KAT-Zelltherapie einsetzen würde, um genau die B-Zellen wegzuschaffen, die eben jetzt die Antikörper gegen die immer wieder zugeführten Gerinnungsfaktoren machen.
Also es gibt einige Krankheiten, die man mit dieser KAT-Zelltherapie in den Griff bekommen könnte, auch mit weniger Nebenwirkungen für die Patientinnen und Patienten. Jetzt kommt zum Schluss natürlich die Frage, Hömke, ich weiß, Sie mögen sie nicht, aber ich stelle sie Ihnen trotzdem. Wann ist es denn soweit? Wann kommen diese Medikamente auch tatsächlich in den Handel?
So, und diesmal muss ich wirklich sozusagen mich dieser Frage total verweigern.
Das hat man noch nicht.
Es ist klar, das Konzept ist gut. Es ist auch klar, so wie man es jetzt eingesetzt hat in diesen ersten Studien, so funktioniert es noch nicht. Wir müssen noch was ändern. Und es kann sein, dass die Lösung übermorgen gefunden wird. Es kann auch sein, es braucht noch viele Jahre, bis man diese Lösung findet. Wenn man sich anguckt, dieses Jahr ist eine Therapie rausgekommen, ganz anderes Feld, um einen Diabetes Typ 1 hinauszuzögern. Haben wir auch vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Jetzt ist dieses Medikament da. In den 2000er Jahren hat man schon gedacht, man wäre kurz vorm Ziel. So lange hat es dann noch gedauert. Deswegen kann sein, es geht schnell, kann sein, es dauert noch mal 10 Jahre. Wir wissen es nicht, aber das Konzept ist einfach so gut, dass man es unbedingt verfolgen muss.
Ein gutes Konzept also, auch wenn wir nicht wissen, wann es wirklich soweit ist. KAT-Zelltherapien gegen Autoimmunerkrankungen. Das waren Einblicke aus der Pharmaforschung mit Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher beim VfA. Herr Hömke, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und das mit uns geteilt haben.
Na klar, sehr gern.
Weitere Infos zum Thema finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Und hören Sie auch gerne rein in unser Partnerformat Makroskop. Das liefert alle zwei Wochen Neues aus der Wirtschaftspolitik. Machen Sie es gut. Ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.